zum Wahlsonntag.
Ist aber wirklich. Perfekte Liebe, so ist der Titel, den wir uns für den heutigen Wahlsonntag ausgesucht haben. Ich würde sagen, es ist ein Titel mit Widerhaken. Wir wollen nämlich diese künstliche Sterilität auch in diesem Titel transportieren, diese plastikhafte Leblosigkeit, die sich aus der Beziehung zu einem Computer ergibt. Der vermeintliche Liebespartner in dem Film »Ich bin ein Mensch«, der hat nämlich kein verletzliches Herz, sondern ist das Ergebnis aus Rechenleistungen und kalten Algorithmen. Statistik meets Herzklopfen. Alle trifft du. Das ist der Stoff, der zu witzigen Verwicklungen führt. Wir haben es eben in dem Trailer gesehen, die eher spröde Protagonistin des Filmes ist eine karriereorientierte Forscherin ohne nennenswertes Privatleben. Und plötzlich ist sie mit den Anforderungen der statistisch erhobenen Normfrau konfrontiert. Aber was sagt die Norm schon aus? Nichts anderes als ein um alle Ecken und Kanten beraubtes Produkt Gaußscher Verteilungskurven, aus der unsere Frau dann ein ums andere Mal geschleudert wird. Der Zuschauer freut sich und feixt, wenn er das nächste Unglück nahen sieht. Aber man wird zugleich, und das finde ich macht diesen besonderen Reiz dieses Filmes aus, von einem ständigen Unbehagen befallen, nämlich dass Technik nun in einen Bereich Einzug hält, nämlich den der Liebe, wo sie die meisten von uns instinktiv lieber raushalten würden. Algorithmenbasierte Liebe, das bleibt nämlich im wahrsten Sinne des Wortes eine berechnende Liebe. Sie entspringt nicht der Freiheit, gegebenenfalls auch nicht lieben zu müssen oder zu wollen. Sie blendet den Zauber der Unverfügbarkeit und den Geschenkcharakter von Liebe aus und macht den Partner ja zu was Verfügbarem, einem Ding, was letztlich meinem Willen unterworfen ist. Und ich finde, an dieser Stelle wird der Film auch für mich als Liebenden über diese Science-Fiction-mäßige KI-Dimension hinaus spannend und auch nachdenkenswert. Denn unsere Hauptdarstellerin, die verzweifelt genau an dem, was sich viele Menschen augenscheinlich von ihrem Partner in höchstem Maße wünschen. Jemand, der, so wird es häufig formuliert, der mich glücklich machen soll. Jemand, der meine Bedürfnisse sieht, auf mich eingeht, mir möglichst alles von den Augen abliest. Einer, der keine Wünsche offen lässt. So kurz gesagt, mein Wille geschehe. Das wäre doch das Paradies. So habe ich schon manches Traupaar bei mir auf der Couch als Pfarrer gehabt und so wurde auch gesprochen und suggeriert. Aber auch unsere Frau im Film, die empfindet diesen Zustand keineswegs als paradiesisch, sondern sie verzweifelt geradezu daran und fleht ihren humanoiden Roboter an einer Stelle, herrlich paradoxe Szene, an, doch endlich mal nicht so kooperativ zu sein, nicht so freundlich, sondern auch einfach mal so mit eigenem Willen, gerne auch mal mürrisch abweisend, so wie sie es eigentlich weiß, dass sie es aufgrund ihres unverschämten Verhaltens in einer bestimmten Szene auch verdient hat. Und der Maßanzug der auf sie zugeschnittenen perfekten Liebe, der explodiert, weil ihr der Kragen platzt. Naja, irgendwann kriegt sie sich dann auch wieder ein und beginnt nachzudenken und kommt zu folgendem Ergebnis, was ich sehr nachdenkenswert fand. Ohne Zweifel, sagt sie, kann ein humanoider Roboter den alten Partner nicht nur ersetzen. Er scheint sogar der bessere Partner zu sein. Er erfüllt unsere Sehnsüchte, er befriedigt unser Verlangen und eliminiert das Gefühl, alleine zu sein. Er macht uns glücklich. Und was kann schon schlecht daran sein, glücklich zu sein? Doch ist der Mensch wirklich gemacht für eine Befriedigung seiner Bedürfnisse, die auf Bestellung zu haben sind, sind nicht gerade die unerfüllte Sehnsucht, die Fantasie und das ewige Streben nach Glück die Quelle dessen, was uns zu Menschen macht. Ich finde, in diesem Zitat steckt eine Menge drin. Ja, was ist das Glück? Ist das wirklich Befriedigung auf Bestellung? Oder liegt gerade in der Nichtbefriedigung ein Antrieb, der uns nach etwas suchen lässt, was eben nicht so leicht zu befriedigen ist, zu stillen ist. Da steckt auch eine Anfrage an den narzisstischen Grundzug unserer Zeit, wo Menschen glauben, sich ein Umfeld schaffen zu können, wo sie den ganzen Tag Bestätigung erfahren. Und man ihnen von früh bis spät, wie im Hotel Mama, den Rücken krault. Das Leben als große Filterblase, wo ich mich von Like zu Like hangele, mir im Gegenzug jede Infragestellung, geschweige Kritik verbitte und im Zweifel meine behauptete Identität in sogenannten Safe Places gegen angeblichen Hate Speech verteidige. Und da erscheint mir dieser Film eine wie so eine große Metapher zu sein auf dieses Lebensmodell. Ich schaffe mir meinen Mitmenschen nach meinem Bilde, als Konglomerat meiner Bedürfnisse. Der räumt meine Welt auf, so wie ich es will. Der macht Frühstück. Er packt den Weichzeichner aus und kreiert romantische Entspannungsmomente. Der ist nie böse, der ist immer genügsam. Großartig die Szene, wo die Protagonistin ihren Mr. Wonderful in so eine Art Rumpelkammer einquartiert. Nicht, wo man so denkt, da würde ich sonst meinen Wäscheständer oder meinen Staubsauger einquartieren. Der Mensch nach meinem Ebenbild, der wird zum Material, er wird zum Gegenstand, zum Zweck. Und wenn ich in ihm nicht mehr das Ebenbild Gottes erkenne, dann ist auch der Weg zur Entsorgung nicht mehr fern. Ich habe es eben gehört, ich bringe dich zurück in die Fabrik, sagt sie. Ich sorge dafür, dass du wieder recycelt wirst. Wir hatten das schon mal, dass Menschen in eine Fabrik gebracht wurden, als Nummer, reduziert auf ihre Arbeitskraft und ihr Zahngold, das sie hinterließen. Und wir sehen es dieser Tage wieder. Ich frage mich, wäre Mariupol möglich, wenn Menschen im politischen Feind noch das Ebenbild Gottes sähen, statt Verfügungsmasse und ja, Menschenmaterial? Oder wären die Verletzungen, die sich ehemals Liebende in nachehelichen Rosenkriegen antun, denkbar, wenn sie auch nur annähernd den Blick der Liebe annehmen, mit dem sie einst vor den Traualtar getreten sind? Ja, ich bin froh, dass Sie heute hier sind, denn ich möchte in diesem Zusammenhang etwas, wie ich finde, Wichtiges mitteilen, was uns möglicherweise hilft, besser zu verstehen, warum wir uns sonntags an so einem Ort wie hier treffen. Wenn ich über diese Ebenbildlichkeitsthematik zu Ihnen spreche, dann rühre ich an den Kern dessen, was für mich einen Gottesdienst ausmacht. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass wir Menschen uns mit unserer Welt in das hinein verwandeln, was wir lieben. Darum verirrt sich der Narzisst in die Untiefen seiner selbst, wie in einem Spiegelkabinett, weil er immer sich selber anschaut. Darum sehen manche Herrchen ihren Vierbeinern erstaunlich ähnlich. Und darum sprechen wir davon, dass manche Menschen Dollarzeichen in den Augen haben. In der Bezogenheit auf ein solches Ebenbild feiern auch wir Gottesdienst, weil wir den menschgewordenen Gott feiern, weil wir uns auf Jesus Christus ausrichten. Das bedeutet im Grunde genommen das Wort feiern. Wir feiern Gottesdienst, wir richten uns aus, wir richten uns neu aus. Dieses Bild, die menschgewordene Liebe Gottes, steht bei uns im Zentrum. Wir nehmen hier an ihm Maß, um dem Bild ähnlich zu werden, das sich Gott selbst von uns gemacht hat. Und es ist ja so bei uns, nicht? Der Alltag zerrt an uns, er korrumpiert dieses Bild Tag für Tag. Wir treten deshalb sonntags vor Gott, um uns, ja, in der Technik würde man sagen, neu zu kalibrieren, auszurichten, wie so ein Kompass wieder auf den Nordpol, auf den Norden hin, das Navi auf den Satelliten, um unsere Orientierung neu zu bekommen. Man könnte auch sagen, der Gottesdienst ist wie eine Stimmgabel, an der unser Alltagsleben wieder stimmig wird, weil wir auf die eine Stimme hören, die uns das sagt, was wir uns nicht selber sagen können. Der Gottesdienst bietet dabei eine absolut gegensätzliche Zugangsweise zur Welt, als wir das sonst gewohnt sind. Unsere Kultur sagt, ich mache, also bin ich. Indem ich mein Leben in die Hand nehme, indem ich aktiv bin, etwas geschafft kriege, realisiert sich mein Leben. Gehe ich in eine bessere Zukunft. denn schließlich bin ich ja meines Glückes Schmied. Der Gottesdienst dagegen sagt, ich höre, also bin ich. Ich öffne mich für meinen Schöpfer. Ich darf heute Geschöpf sein. Ich darf empfangen, ich darf mich beschenken lassen von der Güte meines Herrn. Und die Frage ist stets aufs Neue, und das ist auch ein Kampf im Leben. In welches Bild willst du dich verwandeln? Was ist es, das du liebst und was dich dann auch bestimmt dementsprechend? Und der Macher, der sich über sein Tun definiert, der will wirksam sein, der will machen. Und er strebt deshalb nach Macht, denn je mehr Macht du hast, desto mehr kannst du machen, ist ja klar. Hatten wir neulich bei einem Thema beim Wahlsonntag. Und das finde ich jetzt im Zusammenhang mit dem Thema künstliche Intelligenz hochspannend, weil Macht im Computerzeitalter über den Besitz von Daten und leistungsfähigen Algorithmen definiert wird. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von dem israelischen Autor Yuval Harari gelesen haben, Homo Deus, war ja so ein Spiegel-Bestseller mal vor einigen Jahren. Der hat genau diese Machtfaktoren als die der Zukunft bestimmt. Er sagt, selbst der Tod ist eigentlich nur noch ein technisches Problem, weil auch der Mensch letztlich mit seinen Eindrücken und seiner Persönlichkeit nicht viel mehr ist als so eine große Datensammlung. Und lediglich unsere biologische Hardware, die ist halt begrenzt. Aber sobald das Silicon Valley die Schnittstellenproblematik zum menschlichen Gehirn im Griff hat, dann ist der Tod im Grunde genommen Geschichte. So denkt er sich das. Es ist interessant auch, was für ein Bild dahinter steht. Nicht der Techniker und Informatiker verwandelt sich in das Bild, das er liebt. Die nerdige Welt der Kopiervorgänge, die er aus der Datensicherung kennt. Copy-Paste, das ist die neue Auferstehung. Ich schlage Ihnen vor, wir drücken jetzt mal Delete und verlassen für einen Moment die Welt der Macher und der Technik und schauen uns ein ganz anderes Bild an. Vielleicht hilft uns das, vom Kopieren zum Kapieren zu kommen. Ist ja Passionszeit im Moment. Wir richten uns aus am Kreuz Jesu, dem Opfer auf Golgatha, als dem Ort, wo die Gemeinde Jesu mit der Gewissheit hinschaut, dass aus dem Opfer und der Passion Leben entsteht, also dass Jesus aufersteht. Was für ein interessanter Gegensatz, nicht? Eben noch sollte aus der Aktion, aus dem Machen, aus der Technik das Leben entstehen. Und jetzt ist es die Passion, es ist das Opfer, es ist das Lassen. Und wir wissen ja, es gehört zum Leben, dass man manchmal Opfer bringen muss, um eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Jede Mutter weiß das, dass sie manchmal für ihre Kinder zurückstehen muss. Väter hoffentlich auch. Ein archaischer Gedanke, dass in diesen Tagen im Zusammenhang mit diesem Ukraine-Krieg neu erlebt wird, auf der einen Seite die hochtechnisierte russische Armee gegen die opferbereite ukrainische Bevölkerung und mittendrin wir. Und da wird diskutiert, sind auch wir bereit für das Opfer auf russisches Gas mit allem, was damit zusammenhängt, zu verzichten? Ja, woran glauben wir? An die Aktion? Oder an die Passion? Was bringt Leben hervor? Wie tauchen wir auf ins Leben? Macht oder Ohnmacht? Ein großer Gegensatz, zu dem auch Jesus Stellung genommen hat im Markus-Evangelium. Und ich lese uns diese Passage einmal vor. Da kamen zu Jesus Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, wie kommen wir zum Leben? Können ja mal unseren Slogan nehmen hier im Expo-Wahl: Auftauchen ins Leben. Wie taucht man auf ins Leben? Für die Jünger ist es klar, immer schön dranbleiben an den wichtigen Leuten, links und rechts vom Chef, an den Schaltstellen der Macht. Homo Deus, Mensch auf dem Weg zu Gott, nicht wie dieser Harari-Titel. Werden wie Gott. Alles Gute kommt von oben, also ab nach oben, lautet die Losung. Wie hieß es im Paradies von der Schlange? Ihr werdet sein wie Gott. Ja, wann? Wenn ihr aktiv seid, wenn ihr euch nehmt, was ihr wollt. Mein Wille geschehe. Der Griff nach der Frucht. Das ist der Weg zum Paradies, so suggeriert die Schlange. Tja, von wegen. Wir wissen, es war der Weg zum verlorenen Paradies. Wie in dem Film Mein Wille geschehe, in Sachen Liebe stellt sich das als die Hölle heraus. Man könnte in einem anderen Bild sagen, dem Homo Deus kommt im Fahrstuhl nach oben, gleichsam im parallelen Fahrstuhl Jesus entgegen, der geht nach unten. Sein Weg zum Leben lautet Hingabe, Dienst am Mitmenschen, Opfer. Seine Botschaft: Gott ist bei den Armen, bei den Schwachen, bei den kleinen Leuten. Und Golgatha lehrt uns, der Tod wird nicht durch Technologie überwunden, sondern durch Opfer und Hingabe. Nicht durch Tun, sondern durch Lassen. Warum? Weil der Tod kein technisches Problem ist, sondern ein Beziehungsproblem. Der Mensch, der selbst Gott sein will, stirbt, weil er sich vom Leben, weil er sich von seinem Schöpfer abgekoppelt hat. Der Mensch stirbt, weil er den falschen Stimmen glaubt, die ihm suggerieren, Gott sei gegen uns. Er sorge sich angeblich nicht für uns, wir müssten das ganz alleine machen. Wir müssen selbst an Gottes Stelle Schöpfer sein. Wir kennen alle diese innere Stimme in uns. Aber Golgatha widerlegt das. Gott ist gar nicht gegen uns, er ist für uns. Er hat uns so sehr geliebt, dass er an unserer Stelle in den Tod geht. Für uns in den Tod geht. Gott ist Mensch geworden, wir müssen nicht Gott werden, denn Gott wird Mensch. Und um die Trennung zum Leben aufzuheben, brauchen wir nicht erst irgendwas werden, sondern lediglich Verbundenheit mit dem Lebendigen. Wir brauchen Jesus, wir brauchen kein technisches Update dafür. Wir brauchen den Mensch gewordenen Gott. Denn der Tod ist keine technische Störung, sondern er ist eine Beziehungsstörung. Der Tod ist die Trennung des Geschöpfs von seinem Schöpfer. Und dass das so ist, das hätte der Bestsellerautor Harari ahnen können, wenn er seine eigenen Worte ernster genommen hätte. Er hat nämlich selber gesagt, dass der Vorsprung, den der Mensch künftig vor den Superrechnern der künstlichen Intelligenz haben werde, der sei, dass er emotionale Intelligenz besäße, dass seine Fähigkeit zur Verbundenheit besteht, die etwas ganz anderes ist als ja, Vernetzung. Der Computer weiß nicht, was Emotionen sind und welche Qualität menschliche Beziehungen haben. Warum weiß er das nicht? Weil er keinen Körper hat. Nicht? Darum hätte ich eben auch auf deine Frage kommen sollen, warum der mit dem Pizzabacken nicht klarkommt. Ihnen fehlt das Gefühl der Leiblichkeit. Das ist die Voraussetzung für alle emotionale Intelligenz. Und wir Menschen haben das. Wir haben es im Lockdown zur Genüge erlebt. Wir merken das, wenn wir in einem Zoom-Meeting sitzen, dass das nicht dasselbe ist, als wenn wir uns einander persönlich begegnen. Und es beklemmt irgendwie, wenn die Blicke bei so einer Videokonferenz immer so knapp aneinander vorbeigehen, man sich nicht wirklich in die Augen blickt. Und wenn wir im Lockdown vereinzelt in unseren Wohnungen hocken und die sozialen Netzwerke durchkämmen, das ist nicht das Gleiche. Oder wenn wir im Alter einsam sind, alleine, keiner da ist, der uns berührt. Ich habe einen Freund, der ist Arzt, der sagt, er hat manchmal Leute bei sich in der Sprechstunde sitzen. Die kommen einfach nur, um mal berührt zu werden, mal angefasst zu werden. Die haben eigentlich nichts. Die gesunden daran, dass er sie sozusagen berührt. Oder die große Beziehungsstörung scheint auch den Bereich der Sexualität erfasst zu haben. Nie hatten Menschen so wenig Sex wie in der Postmoderne. Man spricht schon vom postsexuellen Zeitalter. Und gleichzeitig, natürlich bedingt durch das Internet, ist der Pornografiekonsum nie höher gewesen als heute. Und der ist wiederum kontakt- und berührungslos. Wenn wir Menschen uns berühren, wenn wir geistig und auch körperlich uns nahe sind, dann leben wir Verbundenheit mit Gott und den Mitmenschen. Das ist der Weg zum Leben. Ich muss dabei an eine Geschichte denken von einer jüdischen Studentin in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die heißt Etty Hillesum, lebt in Amsterdam. Ihr geht es wie vielen Altersgenossen aus reichem Hause. Die üblichen Wohlstandsunternehmungen, erotische Abenteuer, Reichtum lassen sie irgendwie unerfüllt. Unter einer hippen, aber doch resignativen Lebensphilosophie ahnt sie das Chaos der eigenen Sinnlosigkeit. Und interessanterweise ändert sich das in genau dem Moment, als sie einen Herrn kennenlernt und sich in den verliebt, der Schüler des berühmten Wiener Psychiaters C.G. Jung ist. Der führt sie ein in eine körperbezogene Psychologie. Sie lernt Achtsamkeit für die Signale ihres Körpers. Sie lernt unverkopft die Stimme ihrer Seele zu hören. Und sie merkt, wie ihre Unruhe schwindet. Sie beschreibt es als ihren Durchbruch, dass sie plötzlich erkannt hat, dass das Leben etwas wert ist, dass es wert ist, gelebt zu werden. Und dass es auch einen Gott gibt, mit dem sie sich tief im Inneren verbunden fühlt. Und seitdem das so ist, fühlt sie sich auch mit ihren Mitmenschen verbunden und spürt, dass andere Menschen leiden und fühlt sich mit ihnen tief verbunden. Auch zu ihrem eigenen Inneren bekommt sie Kontakt, fühlt sich, wie sie an einer Stelle in ihrem Tagebuch notiert, mit sich selbst in guter Gesellschaft. Und als die Deportation der Juden in die Vernichtungslager zunimmt, da meldet sie sich freiwillig für den Dienst an Kranken in einem Durchgangslager. Und dort gesteht sie einem Freund, kein Heimweh zu haben, denn sie sei ja zu Hause. Unter dem Himmel ist mein Zuhause, sagt sie. Auf jedem Fleck der Erde ist mein Zuhause, wenn man alles mit sich trägt. Auf einer der letzten Seiten ihres Tagebuchs, nur einige Tage bevor sie selber in Auschwitz vergast wird, verrät sie ihr Geheimnis. Sie schreibt nämlich von einer der intimsten Gebärden, die ihr Körper kennt. Sie nennt diese Geste ihr kostbares Erbteil. Sie, die ihre erotische Liebe an so viele Männer verschenkt hatte, fand die tiefste Verbundenheit, aber nicht im Bett, sondern auf einer Kokosmatte im Badezimmer. Dort hatte sie sich eines Tages hingekniet und obgleich ihr als Jüdin unvertraut, die Hände gefaltet. Sie weiß noch nicht, dass ihre Aufzeichnungen und ihr Leben kurz darauf enden sollen, doch an jenem Abend schreibt sie den Titel ihrer eigenen Geschichte. Von dem Mädchen, das nicht knien konnte. Oder als Variante von dem Mädchen, das beten lernte. Es ist meine intimste Gebärde, intimer als jede andere Gebärde im Zusammenhang mit einem Mann. Unter dem Himmel ist man zu Hause, überall ist man zu Hause, hatte sie in jenem sommernächtlichen Gespräch auf der Heide vor dem Konzentrationslager unter dem Sternenhimmel ihrem Freund anvertraut. Doch das war nicht alles. Ich habe zwei Abende lang gebraucht, bevor ich über das Intimste des Intimen mit ihm sprechen konnte. Und ich wollte es ihm doch so gerne sagen, um es ihm gleichsam als Geschenk zu geben. Und dann bin ich auf der großen Heide niedergekniet und habe ihm von Gott erzählt. So endet dieses Tagebuch. Verbundenheit mit Gott, mit sich selbst und den Mitmenschen, das ist der Weg zum Leben, der Weg heraus aus dieser großen todbringenden Beziehungsstörung, selbst wenn dieser Weg in einem KZ endet. Das erkennen wir an Etty Hillesum und das erkennen wir auch an der Hingabe Jesu auf Golgatha. Wir verwandeln uns in das, was wir lieben. Jesus wurde Mensch, weil er uns so sehr liebte und wir verwandeln uns in das Ebenbild Gottes, werden Jesus, der Liebe Gottes, in Person ähnlicher, wenn wir uns im Gottesdienst auf ihn ausrichten. Er ist nun aber wirklich das Bild der perfekten Liebe. Sie ist perfekt, weil sie bereits vollendet ist, als wir ihn noch nicht einmal kannten. Es ist vollbracht, sagt er am Kreuz. Es ist vollendet, es ist perfekt. Das sagt Jesus, als er am Kreuz stirbt. Die Geschichte mit ihm trägt den Titel »Ich bin dein Gott« und die Hauptrolle an seiner Seite spielst du selbst. Amen.